Ja, Tag auch. Mein Name ist Tobs. Dies ist der Nur der HSV-Podcast für die 23. Kalenderwoche 2017, aufgenommen am Samstag, den 10. Juni. Ich blicke zurück auf die letzten 7 Tage unseres Hamburger Sportvereins, habe die für mich persönlich interessantesten Ereignisse und News rausgezogen und möchte versuchen, diese jetzt einmal einzuordnen und meine persönliche Einschätzung abzugeben. Bevor ich das tue, möchte ich jedoch noch etwas in eigener Sache loswerden. Ich habe euch ja gesagt, dass sich dieses Podcast-Format verändert hat, dass ich mich jetzt jedes Mal am Wochenende melden möchte, Freitag, Samstag oder Sonntag, und wenn die Pflichtspiele wieder losgehen, dann immer zum Wochenende 24 Stunden vor einem Pflichtspiel. Das Ganze habe ich erklärt und die letzte Folge ist auch viele tausend Mal schon angehört worden, darüber freue ich mich natürlich sehr, und dann haben sich sicher natürlich doch diverse Hörer gewundert, warum es dann gerade am letzten Wochenende gar keine Nur der HSV-Podcast-Folge gab. Habe ich vielleicht keine Lust oder stimmte das gar nicht, was ich da gesagt habe, oder ändere ich nochmal das Konzept? Nein, das ist alles Quatsch. Ich hoffe, dass viele von euch schon meinem neuen Twitter-Account folgen, Nur der HSV-Pod. Wenn nicht, dann solltet ihr das tun, denn über diesen Twitter-Account, Nur der HSV-Pod, informiere ich über diesen Podcast. Und da haben die Hörer, die mir da folgen, dann schon mitbekommen, was gerade los ist. Ich möchte darüber, ehrlich gesagt, nicht so viele Worte verlieren. Ich möchte nur sagen, ich befinde mich aktuell in einer persönlich schwierigen und größtenteils auch traurigen Situation, die auch noch nicht durchstanden ist. Und dann fehlt mir natürlich auch mal die Leichtigkeit, einen Podcast aufzunehmen. Das sind dann wirklich Tagesschwankungen, denen ich da unterliege. Und ich tue euch keinen Gefallen und mir keinen Gefallen, wenn es mir nicht gut geht und ich mit meinen Gedanken völlig woanders bin und mir der HSV ehrlich gesagt scheißegal ist. Und dann, nur weil ich es gesagt habe, dann einen Podcast aufnehme. Dann wartet einfach auf das Wochenende darauf. Ich gehe sehr stark davon aus, denn ich habe es bewiesen in den letzten Jahren, dass ich wirklich regelmäßig abliefere und supporte und das, was ich sage, auch einhalte. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch mich wirklich immer regelmäßig zum Wochenende, so wie ich es angekündigt habe, auch melden werde. Wenn ich das mal nicht kann, aus unterschiedlichsten Gründen, dann werde ich das rechtzeitig auf meinem Twitter-Account kundtun. Deswegen, ne, folgt dem Nur der HSV-Pod auf Twitter und dann werdet ihr mitbekommen, ob es eine neue Folge gibt, wann ich sie aufnehme oder ob dieses Wochenende mal ausgesetzt wird. Ich setze definitiv keine Folge aus, nur weil vielleicht beim HSV gar nichts passiert ist oder viel zu viel passiert ist oder sonst irgendwas los ist. Da werdet ihr immer schon meine Meinung hören. Versprochen. So, und jetzt blicke ich also zurück auf die letzten 7 Tage. Und die letzten 7 Tage waren beim HSV natürlich unglaublich geprägt. Erstmal von dem Interview mit Kühne. Da hätte ich gerne letztes Wochenende auch schon was sagen können. Das war ja schon ein bisschen her, das Interview, das Kühne gegeben hat und die ganzen Reaktionen darauf. Und jetzt in dieser Woche haben wir ein neues großes Thema beim HSV, nämlich den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat des Hamburger Sportvereins scheint Neuverpflichtungen momentan völlig quer zu stehen. Scheint es den handelnden Personen Heribert Bruchhagen, Jens Todt und Markus Gisdol absolut schwer zu machen, den Kader neu aufzustellen, und es ist jetzt schon abzusehen, dass zum Trainingsauftakt bei weitem nicht die Mannschaft auf dem Platz steht, die nachher durch die Saison geht, sondern dass da noch diverse Spieler sind, die vielleicht den HSV verlassen und so einige Spieler uns fehlen, die hoffentlich dann bis Ende August dann noch verpflichtet werden, ja. Eine gute und ausgewogene und ruhige Saisonvorbereitung sieht anders aus, und das tut natürlich dem HSV, das tut dieser Mannschaft natürlich überhaupt nicht gut, und deswegen ist es im ersten Moment ja auch zu verstehen, warum die Reaktionen im Internet, auf Twitter, auf Facebook, auf anderen sozialen Plattformen, in Blogs oftmals sehr kritisch und sehr negativ ausfallen und den Aufsichtsrat zum Teufel jagen und da schon bei einigen Fans das große P im Gesicht steht. Ich kann das nachvollziehen auf der einen Seite, aber wenn man es wirklich ernst meint mit dem HSV und sich ernsthaft auseinandersetzt, dann möchte ich zumindest mich so weit äußern, dass ich sage, also ja, man muss nicht die Meinung, die ich jetzt gleich vertrete, die muss man nicht teilen. Man kann gerne eine andere Meinung haben und man kann auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber den Aufsichtsrat hier zu verteufeln, ich denke, da sollte man aufpassen. Vielleicht, so mutig bin ich jetzt mal, vielleicht sollte man sich sogar freuen, dass wir Herrn Peters als Aufsichtsratsvorsitzenden haben und dass wir einen Aufsichtsrat haben, der inhaltlich zerstritten ist, nicht jetzt auf der persönlichen Ebene, aber inhaltlich zerstritten. Es gibt ja einige Aufsichtsräte anscheinend, die auch sehen, dass der HSV jetzt dringend verstärkt werden muss, die auch wissen, dass Klaus-Michael Kühne wieder 20 Millionen für neue Transfers wohl bereitstellen würde. Und die sagen, wir müssen jetzt unbedingt auf den Markt agieren, um uns herum. Allen voran der kleine HSV, Hannover 96, scheint wirklich sehr gute Spieler-Neuverpflichtungen getätigt zu haben. Viele Mannschaften um uns herum sind sehr aktiv und der HSV, der es so bitter nötig hat, besonders in der Verteidigung, besonders auf dem defensiven Mittelfeld, besonders in der Spieleröffnung. Ja, wir müssen unbedingt uns punktuell verstärken. Und da scheint es also einige Aufsichtsräte zu geben, die sagen, komm, lass uns das unbedingt tun. Aber die Mehrheit des Aufsichtsrates unterstützt anscheinend den Vorsitzenden und der sagt ganz klar, Neuverpflichtungen gibt es erst, wenn wir den Etat des Vereins, also das, was wir ausgeben an Löhnen und Gehälter, insbesondere natürlich für die Spieler, wenn wir den drastisch drücken. Wenn man den Zahlen in der Presse Glauben schenkt, dann hat der HSV hatte der HSV zum Schluss der Saison einen Etat von 56 Millionen und der Aufsichtsrat sagt, wir müssen den dringend drücken, auf jeden Fall unter 48 Millionen. Ja, das ist das Minimum. Ja, eher noch weiter natürlich, damit wir ein bisschen mehr Spielräume haben. Ich meine, 48 Millionen Jahresetat für Gehälter, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, aber vielleicht im bezahlbaren Fußball, besonders wenn du oben nach oben schielst, ist das vielleicht ja auch nix. Aber der HSV darf jetzt nicht nach oben schielen. Und ich finde diese Maßnahme, das muss ich sagen, ich finde sie richtig. Sie ist gefährlich, sie ist extrem gefährlich für den HSV. Es bedeutet mehr oder weniger automatisch. Wir dürfen uns alle darauf einstellen, dass es in der nächsten Saison nur darum geht, nicht abzusteigen. Der HSV wird keine tolle Saisonvorbereitung spielen. Der HSV wird höchstwahrscheinlich mit keiner idealen Mannschaft in die Saison starten oder auch die Saison durchleben. Und das ist extrem gefährlich. Ja, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber ich glaube dennoch, er ist richtig. Denn das, was wir beim HSV in den letzten Jahren gemacht haben, das geht gar nicht, wenn man sich erneut auf die Zahlen, die so im Internet kursieren. Und wenn ich das mal sage, dann meine ich natürlich die 3-4 wichtigsten Blogs und natürlich die Redaktionen vom Hamburger Abendblatt und Kicker und was es da alles so gibt. Ja, und wenn man diese ganzen Informationen zusammennimmt und daraus eine Schnittmenge nimmt, dann scheint es so zu sein, dass alleine nur unter Dietmar Beiersdorfer, also das heißt vom Sommer 2014 bis zu seiner Entlassung Anfang diesen Jahres, dass da 100 Millionen Euro für neue Spiele ausgegeben worden sind. 100 Millionen. Freunde, ihr wisst, 2014, Ausgliederung, warum haben wir ausgegliedert? A, weil wir mit der Struktur nicht einverstanden waren, weil der Aufsichtsrat zerstritten war, ja, Stichwort Maulwurf, aber auch, weil der HSV hoch verschuldet war. Ja, über 50 Millionen Schulden soll der HSV bis dahin angehäuft haben. Und deswegen kam ja unter anderem die Initiative HSV Plus. Es waren ja auch andere Initiativen da, aber es war ja auch diese Initiative HSV Plus, die so eine hohe Beliebtheit hatte und die in ihrem Leitbild ja geschrieben haben. Entschuldung. Ja, der HSV muss sich entschulden. Der HSV muss auf Talente setzen. Ja, keine Spieler über 23, keine Spieler mit Millionengehältern. Der HSV muss ja sich entschulden. Und 86% der Mitglieder haben im Sommer 2014 dafür gestimmt und haben gesagt, das wollen wir. Und ich will jetzt nicht wieder ein zum 100.000. Mal Dietmar Beiersdorfer Bashing machen, aber ob das Dietmar Beiersdorfer ist oder Peter Knebel oder Bernhard Peters oder die neue Führungsregierung, die da kam. Unterm Strich muss man sagen, wir haben in deren Zeit 100 Millionen Euro ausgegeben. Mit welchem Erfolg? Und deswegen sage ich, wir sind ja weiterhin wirklich, wirklich hoch verschuldet. Ja, der Grund, warum wir noch überleben, das sind zwei Gründe. Das ist das eine, weil wir natürlich einen Wert haben mit dem Volksparkstadion, was ungefähr 100 Millionen Euro Wert hat. Aber das ist natürlich nur ein, ich sage jetzt mal, statistischer, theoretischer Wert. Ja, den wollen wir ja nun nicht verkaufen. Ja, und aber wir haben diese Immobilie, haben viele andere Vereine nicht. Das ist natürlich für mittel- und langfristig könnte das uns den Arsch retten und könnte das super gut sein, hilft uns aber in der aktuellen Situation nicht. Und da, auf der anderen Seite haben wir Klaus-Michael Kühne, ja, der uns auch oft den Arsch gerettet hat, anscheinend ja auch wieder dieses Mal, denn um die Lizenz zu bekommen, musste Herr Kühne wieder dem HSV Millionen geben, dafür hat er sich Anteile geben lassen. Mittlerweile haben wir schon 17% unserer möglichen 24,9% der Anteile ja schon verkauft, also auch da ist ein Ende in Sicht und richtig doll ist das auch nicht, wenn wir ehrlich sind, dass wir eigentlich da nur einen einzigen großen Investor haben. Das ist ganz schwierig, ja, und wir können nicht so weitermachen wie in den letzten Jahren. Das geht einfach nicht, auch wenn wir es wollten. Es geht nicht, und deswegen ist es richtig, dass man sagt, irgendwann musst du auf die Bremse treten. Irgendwann kommt der harte Schnitt und der tut immer weh und den will man nie, aber der ist dann auch richtig. Und deswegen, ja, von 56 auf 48 Millionen, das ist schon recht sportlich. Nun haben wir René Adler nicht mehr auf der Payroll, Matthias Ostrzelek nicht mehr, Johan Giroud nicht mehr. Die haben natürlich auch ein paar Millionen verdient, das ist gut, ja, aber das reicht natürlich noch lange nicht, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir die Löhne jetzt auf 48 Millionen streichen, sondern 48 Millionen muss das Maximum sein für die nächste Saison. Das bedeutet, wir müssen in den Gehältern deutlich unter 48 Millionen, weil es gibt ja diese Perspektivspieler, allen voran natürlich Bobby Wood, dem wirklich sehr viele Fußballexperten, alles, was ich so in meinem Umfeld höre und die mehr Ahnung vom Fußball haben als ich, sagen und auch die beruflich mit Fußball zu tun haben, die sagen, der Mann hat überdurchschnittliche Qualitäten, der ist großartig und der kommt aus Amerika und der hat eh Bock, als kleiner Junge hatte der schon Bock auf die Premier League, und lass den jetzt nochmal eine Saison beim HSV oder auch zwei, ja, dann rettet er uns A mit ganz vielen Toren und B würde seinen Marktwert so stark erhöhen, dass dann ein Verkauf in die Premier League auch sehr lukrativ wäre. Und er hat ja diese relativ doofe Ausstiegsklausel aktuell von, ich glaube, 5 Millionen, bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber sie war, glaube ich, für einen Spieler seiner Qualität in seinem jungen Alter, sie war wohl relativ niedrig, und jetzt versucht natürlich der HSV, den Vertrag mit Bobby Wood zu verlängern und auch diese Klausel daraus zu bekommen, in der Hoffnung, A, ein, zwei Jahre noch viel Freude mit Bobby Wood zu haben, und wenn er dann den richtigen Durchbruch hat und für uns viele Tore geschossen hat und auf dem Fokus und in den Blickwinkel der Vereine in England dann gerückt ist, dass wir ihn dann für viel Geld verkaufen können. Das wäre auch ein wichtiger Schritt. Deswegen, solche Spieler natürlich musst du versuchen, irgendwie zu halten. Und das bedeutet natürlich, dass du deren Löhne, deren Gehälter natürlich aufstockst. Und zwar auch nicht ganz, also in einem Rahmen, der natürlich für die Spieler recht attraktiv ist. Das musst du natürlich schon das muss man natürlich schon bedenken. Naja, und dann wollen wir natürlich auch noch neue Spieler kaufen. Und egal, ob das jetzt Talente sind oder eventuell schon gestandene Bundesligaspieler, egal wer da kommt, die wollen ja auch Geld verdienen. Also dieses Geld musst du ja auch dir einrechnen, dass du sagst, okay, die Gehaltserhöhung bei einigen wenigen Perspektivspielern, die schon da sind, plus neue Spieler, die hoffentlich noch dazukommen, die müssen addiert mit den Gehältern aller Spieler, die jetzt noch da sind, die dürfen dann maximal nur 48 Millionen betragen. Und das ist ein wahnsinnig schwierig, weil wir wissen natürlich, dass so Spieler wie Lasogga, das ist immer so ein Beispiel, und ich hoffe, dass er das mir nicht persönlich nimmt, aber ja, der hat jetzt letzte Saison ein Tor geschossen, war verletzungsanfällig, stand nie oft in der Startelf, verdient, glaube ich, über 3 Millionen im Jahr. Höchstwahrscheinlich will er nicht weniger verdienen, weil wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast, ne, ist es immer schwieriger runter, auch wenn wir, die alle keine Millionen im Jahr verdienen, sagen, ey, freu dich, dass du diese tollen Jahre hattest, und es ist doch egal, wenn du da ein bisschen weniger verdienst. Aber ich glaube dir, wenn man erstmal in dieser Situation ist wie in Lasogga, dann tickst du auch im Kopf so ein bisschen anders. Also ich kann das jetzt menschlich auch verstehen, wenn du sagst, ich will nicht unbedingt weniger verdienen. Ey, ich habe hier noch einen gültigen Vertrag, also den setze ich jetzt mal aus. Das sagt jetzt keiner so, und vielleicht denkt man auch nicht so, und vielleicht hat er auch Bock, eine bessere, viel bessere Saison zu spielen. Ich meine ja nur Lasogga als Beispiel, ja. Dass man sagt, natürlich wissen wir, es wird verdammt schwer sein, diese Spieler überhaupt von der Payroll zu bekommen, geschweige denn dafür Geld. Und das haben wir Lasogga, da haben wir dann Aaron Hunt. Du kannst ja eigentlich jeden Spieler nehmen, auch Holtby und Ekdal. Und also wie gesagt, eigentlich steht mehr oder weniger jeder zur Disposition, wenn du dafür Geld bekommst. Das Problem ist natürlich jetzt, das Wissen, wenn ich als Podcast-Moderator das weiß und ihr als Podcast-Hörer das wissen, ja, und wir uns eigentlich nur über Twitter erkundigen, und zugegeben, wir haben ja immer nur so ein ganz gefährliches Halbwissen, aber wenn wir das schon wissen, ja, dann wissen das die Spielerberater und die Vereine der Profiligen ja sowieso. Und dann sagen die, ey, der HSV, der steht so unter Druck, ja, da machen wir mal gar nichts. Da können wir vielleicht mal sagen, ey, der Holtby wäre ja ein ganz interessanter Spieler, aber Geld wollen wir dafür nicht ausgeben, ne? Und dann weißt du, wenn es nachher hart auf hart kommt, dann verschenkt der HSV einen Luis Holtby, wieder nur als Beispiel gesagt, ja, weil man sagt, okay, dafür sparen wir uns aber die 2-3 Millionen ein, die der Jahresgehalt verdient. Und das gibt uns wiederum ein bisschen Luft. Aber ist natürlich scheiße, weil du dadurch nicht von diesen Schulden runterkommst. Also es ist wirklich eine sehr komplizierte Sache. Und dass ein Markus Gisdol, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich schätze mal, also dass Markus Gisdol genervt ist oder Jens Todt. Das kann ich ja total nachvollziehen. Aus ihrem Fokus ist das auch beschissen, weil die Mannschaft natürlich Gefahr läuft für die neue Saison, wo alle anderen sich aufrüsten und immer besser werden, ist es natürlich die ganz große Gefahr, dass der HSV wieder einen scheiß Start hinlegt, wieder nur um den Abstieg kämpft und eventuell diesen Kampf dann auch mal nach ein paar Jahren verliert und tatsächlich absteigt. Dieses Risiko ist nicht klein, das ist recht groß. Dennoch, ich glaube, irgendwann kommen wir sowieso in die Situation. Ja, wenn wir jetzt das Geld von Kühne annehmen und sagen, scheiß auf die Gehälter, dann verschulden wir uns halt noch mehr. Ja, Mann, haben wir die gleiche Situation in einem Jahr oder in zwei Jahren. Also ich denke, es ist richtig, dass wir zwar sagen, das ist für uns alle unerfreulich und das sieht nicht gut aus und man hat jetzt schon kaum mehr Lust auf die neue Saison, aber irgendwann muss dieser Schritt kommen. Er muss kommen. Und ich möchte alle die, die jetzt nicht meiner Meinung sind, aber die trotzdem 16 Minuten zugehört haben, den möchte ich zurufen, achtet bitte auch so ein bisschen auf eure Wortwahl und auf eure Meinungsäußerung, wenn ihr dann den Peters als Aufsichtsratsvorsitzenden oder den ganzen Aufsichtsrat da verunglimpft oder eure Wut oder Enttäuschung loswerdet. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie so im Mittelalter, dass der Überbringer der schlechten Nachrichten dann gehängt wird. Ja, die Situation war schon vor mehreren Jahren scheiße, nur der Aufsichtsrat hatte keine Eier. Dietmar Beiersdorfer war das scheißegal, anscheinend. Ja, der hat andere Prioritäten gesetzt und ob der HSV dadurch ins Verderben rennt oder nicht, das war anscheinend Wumpe. Und jetzt haben wir das, in Anführungsstrichen, das Glück, dass wir mit einem Herrn Peters und mit dem aktuellen Aufsichtsrat zwar einen Aufsichtsrat haben, der auch nicht homogen ist, das ist ja auch gut so, ja, das ist, weil es gibt ja nicht nur diese eine Meinung, der aber anscheinend überwiegend die Realität erkennt und sagt, nee, wir müssen was tun. Und du kriegst diesen neuen Spieler nicht, wenn wir nicht andere Spieler von der Gehaltsliste gestrichen haben. Und wenn man dann natürlich sagt, ja, aber die guten Spieler werden jetzt verkauft und nachher kriegen wir nur noch den Rest, der dann auch noch überteuert ist, ja, dann ist das so. Ja, macht nicht den Überbringer der schlechten Nachrichten zum Sündenbock. Ja, man hätte schon vor Jahren anfangen können, anfangen müssen, so zu reagieren, wie es jetzt der Aufsichtsrat tut. Der tritt auf die Bremse, das ist unpopulär, das ist schlecht, das ist doof, das tut weh, aber es ist richtig. Und last but not least, wenn Markus Gisdol durch diese Situation nicht völlig frustriert ist und bocklos ist, dann habe ich auch, ehrlich gesagt, eine zumindest gewisse Grundhoffnung, dass das gar nicht so schlimm sein muss für die Zukunft. Okay, die Realität ist, dass wir gegen den Abstieg spielen. Und wenn wir das tun, würde mich das nicht wundern. Aber es gab eine Mannschaft, ja, die hatte eine, also wenn ich sage ähnliche Situation, die Situation war damals völlig anders, aber sie hatte eine finanziell ähnliche Situation und war kurz vor der Insolvenz. Und das war Borussia Dortmund. Und da hatten die einen mehr oder weniger unerfahrenen Trainer mit Jürgen Klopp, der in Mainz ganz gute Ergebnisse gezeigt hat, der bei weitem nicht zur Weltelite gehörte. Ja, und der hatte halt nur Perspektivspieler wie ein Schmelzer und Großkreuz und ein Sahin und naja, wie sie alle hießen. Und er hatte das große Glück, dass viele Spieler davon auch wirklich viel Talent hatten. Und diese Talente hatten das Glück, einen Trainer zu haben, der aus ihrem Talent auch viel gemacht hat. Und es sind fast alles Nationalspieler geworden. Dortmund hat eine unglaubliche Wendung genommen. Und ich sage jetzt auf gar keinen Fall, dass mit Gianluca Waldschmidt und mit Matti Steinmann, der jetzt ja für die U21 zurückgekommen ist, und wie unsere Perspektivspieler heißen, ich sage ja nicht, dass ich erwarte, dass wir in ein Jahr oder in zwei Jahren oder so jetzt wie Dortmund, irgendwie wie Phoenix aus der Asche, irgendwie einen viel besseren Fußball spielen. Ich will damit nur sagen, wir haben junge Spieler, wir haben ja auch den Campus jetzt eröffnet, das war auch noch so ein Highlight in dieser Woche, wobei über den Campus könnte ich jetzt auch wieder eine halbe Stunde sprechen. Dieser Campus ist ja, also der richtige Schritt und ist sicher super, aber warum da nur für 16 Personen Platz ist und wie dieser Campus, also die Schüler des Campus, da trainieren sollen, zusammen mit den Profis und den Amateuren auf den wenigen Fußballplätzen, die da zur Verfügung stehen, das wäre einen eigenen Podcast wert. Aber anyway, der Weg generell ist richtig. Vielleicht war die Planung ein bisschen merkwürdig, aber der Weg ist ja richtig. Und ich glaube, dass der HSV die Chance hat, jetzt schon ein paar ganz gute Talente in seinen eigenen Reihen zu haben. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren auch noch mehrere gute Talente dazu bekommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Markus Gisdol es definitiv in Hoffenheim bewiesen hat und jetzt auch zum Schluss der Saison, wo er ein paar Junge reingeschmissen hat, die ihre Sache ja nicht ganz so schlecht gemacht haben. Ich glaube, dass wir auch einen Trainer haben, der auch auf junge Leute setzen kann und der die besser machen kann, der Spieler besser machen kann. Und deswegen denke ich, ist das jetzt gar nicht so der allerschlechteste Weg. Ich meine, in den letzten Jahren 100 Millionen ausgegeben, wir haben Namen geholt wie Holtby, Kostic und so weiter. Und was hat es uns gebracht? Genau, wir haben immer um den Abstieg gespielt. Vielleicht ist dieser Weg zwar schmerzhaft und unpopulär, aber vielleicht ist er nicht so ganz falsch. Und insofern empfinde ich diese Entwicklung gerade beim HSV als schwierig, als ärgerlich, tut weh. Aber ich empfinde sie irgendwo auch als richtig und ich sehe da definitiv auch Chancen drin. Und diese Chancen, die sollten wir im Fokus haben. Und sollten darüber positiver denken. Das war mir wichtig, euch mitzugeben an diesem Wochenende. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Ohr. Nur der HSV und tschüss aus Hamburg.